Deutschlandfunk Kultur Freispiel.
Hallo und herzlich willkommen zu unseren Podcast-Gesprächen mit ausgewählten Experten, die unsere Hörspielserie Sauerei begleiten. Bei der Sauerei geht es um das Thema Fleisch im Allgemeinen und Besonderen. Wir erzählen im Hörspiel die Familiengeschichte eines Schweinemastbetriebs in drei Generationen. In den Interviews stellen wir vertiefende Fragen an Expertinnen und Experten. Und wir sind Marie-Louise Görke und Matthias Pusch. Zusammen sind wir Serotonin. In dieser Folge sprechen wir mit Thomas Macho, österreichischer Kulturwissenschaftler und Philosoph.
Wir sitzen hier mit Professor Dr. Thomas Macho, österreichischer Kulturwissenschaftler und Philosoph, außerdem Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Richtig?
Richtig.
Ein Forschungsschwerpunkt unter vielen ist die Kulturgeschichte der Mensch-Tier-Beziehung. Veröffentlichung dazu, warum wir Tiere essen, habe ich dabei. Super Buch, kann ich nur empfehlen. Und Schweine, ein Porträt in den Naturkunden erschienen.
Ja, und heuer als Hörbuch.
Ach, tatsächlich?
Im März als Hörbuch gelesen von Frank Arnold, hat sogar irgendwie einen Platz auf der Hörbuchbestenliste gehabt und war irgendwie vergnüglich.
Super, wir haben es super gerne gelesen. Ich hab's auch laut vorgelesen, immer in so kleinen Häppchen. Und dann haben wir immer Merkchen reingemacht, so falls wir da nochmal drauf zurückkommen. Weil es irgendwie in einer natürlich klugen, aber eben wirklich auch sehr, finde ich, gut lesbaren, amüsanten Art und Weise, also das kann man wirklich einfach auch ohne, dass man Kulturwissenschaftler ist, sehr gut lesen, so alles zusammenträgt, was man irgendwie schon mal gehört, geahnt hat, aber nicht in dem Kontext zusammengefasst bekommen hat. Also genau. Insofern klare Kaufempfehlung für beide Bücher. Haben wir wirklich mit großem Interesse gelesen. Es ist viel komplexer, als wir dachten, dieses Mensch-Tier-Verhältnis. So. Und dann wurde es immer komplexer. Und trotzdem ist jetzt als Eingangsfrage eine ganz einfache Frage, die Sie bestimmt, oder du, wir sagen, du haben wir gesagt, beantworten können. Was zeichnet unser heutiges Verhältnis zu Tieren im Gegensatz zu früheren Zeiten aus?
Das ist eigentlich eine tatsächlich einfache Frage, die eine einfache Antwort verdienen würde, aber es ist nicht ganz so leicht. Ein Merkmal unseres gegenwärtigen Umgangs mit Tieren, jedenfalls im globalen Norden, man muss ja auch immer unterscheiden zwischen den reicheren Ländern und den ärmeren, wo die Situationen verschieden sind. Ganz kurz zu den Zahlen, in den reicheren Ländern liegt der Pro-Kopf-Verbrauch von Tieren im Moment bei rund 60 Kilo im Jahr. Manche sagen, es sind nur 50. Stimmt aber auch nicht so ganz, denn meistens werden die ganzen Abfallprodukte, das heißt all das, was weggeworfen wird, oder auch die toten Tiere, die schon bevor der Schlachtung umgekommen sind, gar nicht mitgerechnet. Wenn man das alles einrechnen würde, dann käme man schon fast auf 80 Kilo. Und da gibt es natürlich immer die Frage der Veganerinnen und der Kinder, die sagen ja, hey, wer ist denn dann meinen Teil, wenn das Statistik ist? Ne? Und diese Fragestellungen lassen schon vermuten, dass die Zahl wahrscheinlich noch höher liegt. In den ärmeren Ländern ist die Zahl natürlich erheblich niedriger, allerdings die Bevölkerungszahl erheblich größer, sodass in absoluten Zahlen auch hier ein großes Wachstum stattfindet, das in vielerlei Hinsicht ebenfalls problematisch ist. Im Moment haben wir mehrere Gründe, warum das so problematisch ist. Und einer der wichtigsten Gründe ist natürlich der Klimawandel und der Einfluss, den eben die Massentierhaltung auf den Klimawandel nimmt, aus den verschiedensten Gründen. Das betrifft jetzt nicht nur die immer wieder zitierten methanpupsenden Kühe, sondern das betrifft eben auch und vor allem die Bodennutzung, die Rodung von Wäldern, die dringend benötigt werden zum Ausgleich, um Tierweiden zu errichten. Es ist auch so, dass man sich in Deutschland gut daran erinnern wird, dass Cem Özdemir vor kurzem, als die Getreidekrise sichtbar wurde, darauf hingewiesen hat, dass wir ungefähr 60% der Böden in Deutschland für den Anbau von Futtermitteln für Tiere nutzen, also für die Massentierhaltung und nebenbei gesagt natürlich auch viele Böden durch diese Massentierhaltungsanlagen ruinieren. Das ist sozusagen die Oberfläche. Was mich in besonderer Weise bedrückt und bewegt, ist, dass wir in zwei Welten leben. Wir leben einerseits in einer Welt, in der es für uns nicht sichtbar ist, was da geschieht. Es ist ungeheuer schwer, da überhaupt reinzukommen, es überhaupt zu finden. Der aktivistische Künstler Trevor Pechlin hat mal Drohnen im Brandenburgischen eingesetzt, um die Massentierhaltungsanlagen zu finden und dann wenigstens von oben zu filmen und für Kunstprojekte zu nutzen. Man findet das nicht. Der Autor Endresen, der vor kurzem ein Buch über die Schweinehaltung in Norwegen, saugut heißt das, auch empfehlenswert, geschrieben hat, berichtet im ersten Kapitel, wie er versucht, im Süden an der Küste Norwegens in eine solche Massentierhaltungsanlage für Schweine reinzukommen und einfach scheitert. Und das ist besser gesichert als ein Militärstützpunkt. Man kommt nicht rein, man sieht es nicht. Und die meisten Menschen, die vielleicht irgendwann mal im Fernsehen eine kurze Dokumentation sehen über das, wie es da zugeht, schalten nach 3 Minuten weg, weil es kaum erträglich ist. Also es sind wirklich so schreckende Bilder. Gelegentlich gibt es auch Videos auf YouTube und die haben als erstes auch immer einen Warnhinweis. Hier kommen bestürzende Bilder und schockierende Aufnahmen und bitte wissen Sie das, bevor Sie sich das Video ansehen. Also schon eine verrückte Situation. Wir sehen das nicht. Noch interessanter finde ich, dass wir es auch nicht mehr sehen, wenn es auf den Teller kommt. Also deshalb war die Frage, warum wir Tiere essen, für viele Menschen irritierend, weil sie ja zwar vielleicht Fleisch essen, aber nicht einmal so ganz sicher sind, wo überall Fleisch drin ist. Denn wir kriegen
gar keine Tiere.
Wir essen
irgendwas, was aus der Schachtel kommt.
Was aus der Schachtel kommt, was eine geometrische Form hat, was in keiner Weise mehr an die Gestalt der Tiere erinnert. Ob das jetzt die wunderschönen kreisrunden Burger-Einlagen sind oder ob das die Chicken Nuggets sind oder ob das Fischstäbchen sind oder ein Gulasch und geschnetzelt ist. Wir haben einfach gar kein Gefühl mehr dafür, dass wir Tiere essen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Kind war. Da ist in der Familie in Wien relativ wenig Fleisch gegessen worden, immer eigentlich nur an den Festtagen und an den Sonntagen. Unter der Woche hat man sich mit den berühmten böhmischen Mehlspeisen ernährt und das war eigentlich ganz normal für uns. Ich kann mich auch noch erinnern, dass auch auf den Schulbroten gab es jetzt nicht zwingend immer nur Wurst oder so irgendwas, sondern eben mal Sardellenpaste oder schlicht halt Butter oder sonst irgendwas. Das war eine andere Situation. Da gab es aber immerhin noch die Wienerwald-Restaurants, in denen man sehen konnte, wie die Brathähnchen sich drehen auf den Spießen. Heute sieht man das ja kaum mehr. Also man hat schon das Gefühl, dass man auch gar nicht mehr weiß, wie diese Tiere aussehen, die man isst und was dafür getötet wurde, damit ich sozusagen den Genuss an der Mahlzeit finden kann und so weiter. Das ist sozusagen diese eine Welt der Unsichtbarkeit, dessen, was man nicht sieht. Und auf der anderen Seite gibt es eine Welt, die ist bevölkert auf der einen Seite von Kinderzimmer mit Regalen voller Kuscheltieren. Es gibt kaum ein Tier, das man nicht zum Kuscheltier machen kann. Also sogar der weiße Hai ist als Kuscheltier bei Steif durchaus beliebt und angesehen. Wir haben Heimtiere. Wir schätzen diese Heimtiere. Spätestens, wenn wir in Urlaub fahren oder umziehen, schätzen wir sie wieder weniger. Die Zahl der Hunde etwa in den USA, die dann halt freigelassen, ausgewildert unter Anführungszeichen werden, in Tierheime kommen, die oft überfüllt sind, dort dann teilweise massenweise getötet werden müssen. Was hat Jonathan Safran Foer in seinem schönen Buch Tiere essen eben auch gleich im ersten Kapitel den Vorschlag gemacht, ja, warum essen wir dann nicht diese Hunde? Ne? Warum ist das ein Tabu? Das wird in anderen Ländern auch gemacht. Früher gab es Pferdemetzger, warum nicht auch einen Hundemetzger? Trotzdem ist das ein Tabu. Alle Heimtierliebhaber werden sofort aufschreien und das entsetzlich finden, aber sie sehen diese andere Seite wiederum nicht. Die Welt, in denen wir die Tiere lieben, in denen wir YouTube-Videos gucken, die unglaublich süß und entzückend sind, in denen wir Zeichentrickfilme im Fernsehen en masse mit den Kindern gucken, wo die Tiere nett plaudern. Ich denke auch an Animationsfilme wie das Schweinchen Babe, da gab es, glaube ich, 3 Fortsetzungen dazu. Und das Publikum hat dann an die Filmfirma geschrieben, wollte wissen, wie es dem Schweinchen Babe inzwischen geht. Das wurde dann irgendwie positiv beantwortet im Sinn von, ja, wunderbar und wird gut gehalten und ernährt und so weiter. Was sie nicht dazu gesagt haben, ist, dass sie allein für einen Film bis zu 77 von diesen Ferkeln gebraucht haben, weil die nur ungefähr 2 Wochen lang das Format halten. Was auch ein Hinweis darauf ist, wie lernfähig, wie dressierfähig diese Schweine sind, wie intelligent. Es tut einem in der Seele weh, wenn man dann denkt, wie wir mit ihnen umgehen. Das ist etwas, was mich in den Recherchen insbesondere zum Schwein immer besonders bewegt hat. Und ich habe vor kurzem erst eine internationale Statistik auf der Webseite des Statistischen Bundesamts von Wiesbaden gefunden, aus der hervorgeht, und das ist jetzt, weiß Gott, keine vegane Organisation, aus der hervorgeht, dass in den EU-Ländern insgesamt, also in der gesamten EU, derzeit zwar 6% der Rinder artgerecht gehalten werden, 6% ist nun auch nicht viel, aber nur 1% der Schweine. 1%. Also der Rest ist immer noch mit Kastenstand, der manchmal verboten ist, mit Spaltböden, die jetzt auch noch bis in die späten 30er Jahre aufrechterhalten werden und so fort. Und diese zwei Welten, eine Welt, in der wir uns mit den Tieren identifizieren, sie als Hausgenossinnen und Hausgenossen pflegen, bei uns haben, betrauern, wenn sie sterben, und wenn wir sehr reich sind, kann man da noch Aufträge zum Klonen nach Korea schicken. All diese Dinge, und auf der anderen Seite dieses völlige Feld der Unsichtbarkeit, was unsere eigene Ernährung betrifft.
Und das ist so frappierend, dass ich tatsächlich auch, wenn man es liest, was du schreibst, vom Wildtier zum Haustier mit Funktion, zum Schoßtier und zur Schachtel, könnte man es ja eigentlich so evolutionär irgendwie beschreiben, dann ist Schoßtier und Schachtel, also ich meine mit Schachtel halt Tiere aus der Verpackung essen, also irgendwelche Stücke ja letztlich. Man ist ja wirklich so, auch im ländlichen Raum sieht man die nicht. Man darf ja auch nicht rein. Man würde ja Krankheitserreger reinbringen in die Stille und so weiter. Also das ist eine im Prinzip quasi enttierte Landwirtschaft irgendwie. Jedenfalls für jemanden, der da nur so rumläuft. Für die
ganz genau.
Arbeit natürlich nicht.
Ganz genau.
Und dann auf der anderen Seite hast du quasi Schoßtiere wie Paris Hilton als Accessoire. Ne? Wenn der Hund so fett wird, dann wird er abgestoßen, weil ihr das dann irgendwie nicht mehr irgendwie dient. So. Das heißt aber doch auch, dass die Entfremdung sozusagen extrem geworden ist.
Die Entfremdung ist extrem geworden, und das ist auch schwer erträglich, weil für die meisten Tierschutz dann eher so eine Frage von Theorie, nicht mehr von erlebter Praxis ist. Weshalb es in Österreich eben eine Initiative gab, ich weiß nicht, wie weit die inzwischen sind, die tatsächlich auch von der Biolandwirtschaft gefördert wurde, die hieß Lebensmittel-Lebewesen. Und die Grundidee war, Kindern, und damit es leichter fällt, mit ihnen auf einem Biohühnerhof sozusagen mit dem Lebenszyklus selbst vertraut zu machen. Das heißt, dabei zu sein, wenn die Küken schlüpfen, dann dürfen die sich halt eins aussuchen und dem Namen geben und das einmal in der Woche besuchen und füttern und was man halt so alles tun muss. Bis zum Schluss ist eben auch um das Töten, um das Schlachten und das gemeinsame Essen ging. Und diesen gesamten Zyklus abzubilden und das, was damit an Problemen verbunden ist, war da sehr wichtig und entscheidend für das Projekt. Trotzdem waren sie nicht sicher, ob sie es zu Ende führen können. Das war immerhin in Zusammenarbeit mit Psychologinnen und Pädagoginnen und so weiter. Aber es war trotzdem unklar, ob es dann nicht Widerstand von den Elternvereinen geben wird, die sagen, das kann man den Kindern nicht antun. Sie haben auch deshalb den Titel geändert, Lebensmittel, Lebewesen. Heißt es jetzt, in der Vorbereitungsphase hieß es Schlachten mit Kindern. Und das war dann offenbar zu provokant, das ging nicht. Und von daher musste man das auch sozusagen anpassen und etwas publikumsfreundlicher gestalten. Wir haben diesen Zyklus nicht mehr vor Augen. Wenn wir in irgendwelchen ethnologischen Klassikern lesen, ein wichtiges Buch ist zum Beispiel Roberto Calassos Studie über die alten Veden unter dem Titel Die Glut bei Hanser erschienen. Da erzählt er von den Praktiken dieser alten Völker, eben bei der Tiertötung auch dem Tier eine Art von Entschuldigung, Rechtfertigung, eine Auseinandersetzung mit den eigenen Schuldgefühlen zu geben und ihm unter anderem zu versichern, in der anderen Welt, in der nächsten Welt werden wir euch zur Nahrung dienen. Und diese Umkehr, wo man dann sagt, ich esse dich zwar jetzt, aber ich weiß schon, ich werde auch gegessen werden. Dieser Zyklus schließt ein, dass ich auch gegessen werde. Auch das ist vergessen. Wir tun so, als könnten wir demnächst ewig leben, auch wenn die Welt längst nicht mehr danach aussieht, als würde man da gerne ewig leben wollen, weshalb dann die gleichen, die vom ewigen Leben träumen, nämlich etwa die Milliardäre und Gurus im Silicon Valley, auch in Unsterblichkeitsprojekte investieren und in Exoplanetenforschung und Weltraumflug. So nach dem Gefühl, dann suchen wir uns eben einen neuen Planeten und probieren es von vorne. Das ist illusorisch und wird so nicht funktionieren, aber es wirft ein Licht darauf, dass das Verständnis für diesen Zyklus einfach verloren gegangen ist. Und damit auch eine Fremdheit, die wir uns selbst gegenüber entwickeln und empfinden.
Komplett. Und eine Antwort in deinem Buch ist, warum wir Tiere essen, weil wir selber Tiere sind.
Genau. Wir sind Tiere und wollen das aber in den seltensten Fällen wissen. Wir sind Tiere und damit können wir uns einverstanden erklären, noch halbwegs im Umgang mit unseren Schoßtieren oder Kuscheltieren bei Kindern. Aber wir haben kein Bewusstsein mehr davon, was das eigentlich bedeutet und impliziert. Es hat nämlich zum Beispiel über die längste Zeit, in der es Menschen gibt, auch bedeutet, dass das Risiko von anderen Tieren gefressen zu werden relativ hoch war. Also Fleischessen hat für uns begonnen in einer Situation sozusagen am Rand der Savanne, wenn die Raubtiere ihre Mahlzeit fertig hatten, eine Chance zu haben, in Auseinandersetzung mit den fleischhungrigen Hyänen vielleicht Reste vom Aasfleisch zu ergattern. Das war noch bevor man dann das Feuer entdeckt und nutzbar gemacht hatte. Wir waren über die längste Zeit nicht die großartigen Jäger, sondern haben eher die Raubtiere bewundert. Das ist etwas, was Barbara Ehrenreich in ihrem schönen Buch über die Blutrituale vor einer ganzen Reihe von Jahren schon sehr ausführlich dargestellt hat, den Irrtum mit der großen Jägervergangenheit der Menschheit dabei begradigend, aber auch daran erinnernd, dass wir deshalb Raubtiere immer sehr faszinierende Tiere fanden. Die haben wir irgendwie bewundert und mit frühen Göttern identifiziert. Es gibt eine ganze Reihe von Raubtiergöttinnen und Raubtiergöttern in den verschiedensten Kulturen. Das ist alles lang, lang, lang her und von daher in Vergessenheit geraten. Und man muss nur sagen, die Zeitspanne, in der das so war, war bedeutend länger als die Zeitspanne, die seither verstrichen ist, also seit der Entdeckung des Feuers. Immerhin, es gibt Autoren wie James C. Scott, die explizit sagen, wenn wir schon vom Anthropozän reden, dann müssen wir zugeben, es hat eigentlich mit der Nutzbarmachung des Feuers begonnen. Also vor 300.000, 400.000 Jahren. Darüber kann man auch streiten, aber das ist ja nicht so entscheidend.
Nee, ist nicht so entscheidend. Der Hinweis, dass wir, weil wir auch Tiere sind, deswegen essen wir Tiere, ist, würde ich sagen, also abgesehen mal von der Entfremdung und so weiter, mit Sicherheit bei sämtlichen Veganismusfreunden etwas, was nicht verfängt, weil natürlich sofort gesagt würde als Gegenargument, wir sind keine Tiere, wir sind aufgeklärte Menschen, wir müssen keine Tiere essen, wir müssen keine tierischen Produkte zu uns nehmen. Das ist nicht notwendig und man will es auch nicht, aus ethischen Gründen, aus klimatischen Gründen, aus vielerlei Gründen. Wenn man sich damit beschäftigt, könnte man aber natürlich auch sagen, dass das eine Folge ist der, sagen wir mal, Entfremdung oder nicht mehr in diesem natürlichen Kreislauf lebenden Menschheit.
Das ist eben ein Effekt dieser Geschichte, wobei ich natürlich dankbar bin dafür, dass es den Veganismus gibt und dass vor allem die jungen Menschen zunehmend auch versuchen, vegan zu leben. Das ist alles wunderbar. Es wird nicht die einzige Lösung sein. Und es hat eben diesen einen kleinen Haken, dass diese Entfremdung noch ein Stück verlängert wird. Denn früher hieß eben tatsächlich, Tiere essen auch ein Stück weit etwas in sich aufnehmen, was man nicht selber ist natürlich, sondern etwas anderes, etwas Fremdes, etwas Unbekanntes, sich zu vermischen. Man könnte sagen, die Geschichte des Lebens ist eine unentwickelte Geschichte von Vermischung. Und die Vermischung war auch eigentlich immer etwas Wünschenswertes und Schönes. Und auch die Schuld, die man dabei zum Beispiel durch Tötung und Opferung auf sich geladen hat, die konnte man in diesem Zyklus eben bewältigen, weil man gesagt hat, ich ja auch. Und wenn es nur Würmer sind, die mich fressen, aber ich bin auch in diesem Kreislauf drinnen und nicht davon ausgeschieden. Und das Einzige, Was ich bei den Veganerinnen und Veganern, wie gesagt, denen gleichzeitig mein hoher Respekt gilt, als Frage schon immer wieder im Hinterkopf habe, ist, ob nicht hier auch eine Art von Reinheitshygiene praktiziert wird. So im Sinn, ich will mit was anderem gar nicht mehr Berührung. Am liebsten wäre mir, ich könnte mich von Licht ernähren. Ich bräuchte überhaupt nichts mehr anderes zu mir nehmen. Und dann habe ich immer so das Gefühl, da gibt es so ein Bedürfnis, sich doch wieder in Engel zu verwandeln und auf keinen Fall in Tiere. Aber die Tiere stehen ja auf der Stufenleiter des Seienden, die noch Pico della Mirandola in seinem berühmten Traktat über die Menschenwürde aufstellt, die aber noch bisher und so weiter Gewicht behalten hat. Da gibt es dann die Steine, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen und dann kommen eben die Engel und irgendwann einmal die Erzengel und dann vielleicht der Hofstaat Gottes. Und aufsteigen heißt da eher Engel werden als Tier werden. Und das steht auch bei Pico dann so. Ne? Also es gibt dann Menschen, die unter Umständen wieder auf den Status des Tiers zurückfallen. Und in anderen Kontexten, zum Beispiel in Kulturen, die dem, was man vorher für eine primitive Weltanschauung hielt und was heute wieder anders wahrgenommen wird, die eher animistisch denken, die erleben sozusagen ihre gesamte Umgebung auf eine vollkommen andere Art und Weise. Im südamerikanischen Animismus gibt es die Vorstellung, die Eduardo Viveros de Castro mal analysiert hat und genauer beschrieben hat, dass ursprünglich alles Menschen waren, unter Anführungszeichen, alles. Und daraus hat sich die gesamte Vielfalt, diese ganze großartige Welt entwickelt. Das heißt genau umgedreht. Nicht wir sind langsam aufgestiegen, sondern wir haben uns sozusagen diversifiziert in sehr, sehr viele Gestalten und Erscheinungsformen, von den kleinsten bis zu den größten Tieren. Und zu diesen Lebewesen dürfen wir auch gehören. Und das ist auch etwas, was glücklich machen kann. Von daher will ich nur diesen Reinheitswahn immer ein Stück weit kritisieren oder sagen, das soll nicht der Grund sein. Es gibt im Moment, weiß Gott, Gründe genug, den Fleischkonsum einzuschränken oder anders zu praktizieren.
Anders einzuschränken. Teurer muss es werden, also es muss teurer werden, es muss artgerechter gehalten werden, es muss, also alles muss im Prinzip verändert werden. Natürlich muss man sich auch überlegen, wie ernährt man die vielen Menschen. Ein Ansatz ist In-vitro-Fleisch.
Genau. Also all das wird im Moment probiert und man hat auch das Gefühl, dass das nach den ganzen Irrwegen der Massentierhaltung vielleicht eine Chance ist, die jetzt ergriffen werden kann. Also wenn das so erfolgreich ist, wie es gelegentlich heißt, selbst der Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung hat Statistiken, aus denen hervorgeht, dass man rechnet, dass schon bis 2040 ungefähr 20% umgestellt sein könnten auf solche, was man es nennen soll, Laborfleisch, Kunstfleischprodukte.
Ja, ohne es despektierlich zu nennen, aber es ist ja eben aus dem Labor. Also es ist ja gezüchtet.
Es ist gezüchtet aus Stammzellen. Und, und es gibt jetzt schon veganen Fleischersatz. Und ich habe mich sehr gefreut. Also ich glaube, zwei Monate nachdem das Buch Warum wir Tiere essen erschienen war, hat mich eine Freundin angerufen und gesagt, du weißt Burger King macht jetzt Werbung für dein Buch. Und haben gedacht, spinnt sie oder was meint sie damit? Tatsächlich haben die in Wien begonnen, mit einem Slogan ihre Burger King Filialen auszurüsten, der lautet, normal oder mit Fleisch.
Wirklich?
Und ist kein Witz. Und es gibt inzwischen reine vegane Burger King-Filialen. Und mit dem Slogan normal oder mit Fleisch versuchen sie. Ich habe auch kürzlich mit Frauen geredet, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, die dort haben gesagt, das schmeckt sehr gut. Man kann durchaus mit den Kindern eine vegane Burger-Party veranstalten, weil das gut schmeckt, was die anbieten.
Also ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Marktgeschehen, was sich da gerade abbildet.
Genau.
Ja, also man kann damit auch Geld verdienen. Die Produkte sind teuer, die Leute wollen vielleicht mehr und mehr sie essen. Auf jeden Fall gibt es welche, die kaufen. Also da wäre man ja auch Idiot, wenn man da nicht einsteigen würde. Das sieht man ja auch an Tönnies und diesen ganz anderen Großherstellern von Fleisch bislang. Die haben jetzt auch vegane Produkte im Programm.
Genau.
Natürlich,
ganz
wenn ich damit Geld verdienen kann, das ist ja keine ideologische
Auseinandersetzung,
jedenfalls nicht in diesen Firmen. Hat vielleicht auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass man das Gefühl hat, wenn ich aufhöre, tierische Produkte zu mir zu nehmen, habe ich was, wo ich eingreifen kann. angesichts dieses, irgendwie Dilemma oder die vielen Dilemmata, in denen wir stecken, wo meine Unterschrift nicht mehr so viel ausmacht, meine Demo-Präsenz auch nicht so richtig viel, also ja, viele auch das Gefühl haben, Gott, was soll ich machen? Aber das ist ein Bereich, da kann ich vielleicht was machen.
Genau. Das spielt sicher eine ganz große Rolle, und was auch eine Rolle spielt, ist eben der Diskurs zwischen den Generationen. Ich höre von vielen Eltern, die nachher erzählen, selber noch sozusagen gern Fleisch gegessen und tun das auch heute noch, aber die Kinder kommen mit ganz anderem Problembewusstsein inzwischen aus der Schule, und wenn man denen das auftischt, was man ihnen früher aufgetischt hat, gucken sie skeptisch, fragen nach der Herkunft und wollen im Zweifelsfall dann nur die Beilage, ne? Also das Kartoffelpüree oder sonst irgendetwas. Da ändert sich im Moment sehr viel. Und das erzeugt aber umgekehrt natürlich nicht nur jetzt den Zwang für die Familien, sich den Speisezettel für die Festtage ein bisschen genauer oder anders zu überlegen, sondern auch Auseinandersetzungen zu führen. Warum das notwendig, warum das sinnvoll ist, warum das so schädlich ist, die Massentierhaltung. Und zwar nicht nur für den Planeten und das Überleben auf diesem Planeten, sondern natürlich auch aufgrund der ganzen grausamen Haltungsmethoden, von denen man sich ja kaum eine Vorstellung macht. Aber es ist eben sehr interessant. Ein Beispiel muss ich noch erzählen, weil das in meinem Buch gar nicht Platz gefunden hat. Du hast vielleicht vor ein paar Jahren gab es diesen Film Under the Skin mit Scarlett Johansson, ein etwas unheimlicher Film, wo eine junge, attraktive Frau, nämlich Scarlett Johansson, offenbar Jagd auf männliche Anhalter macht, die sie dann mitnimmt und die dann, und im Film ist das ganz mystisch, so im Mystery-Thriller-Style gestaltet, wie die dann in so einem schwarzen Moor versinken und so weiter. Ja, es hat mich interessiert, gleichzeitig auch irgendwie irritiert. Dann habe ich den Roman von Michel Faber gelesen. Und der heißt auch Under the Skin und erzählt eine vollkommen andere Geschichte. Es ist erstens keine schöne junge Frau, sondern ein umoperiertes Tier, ein Raubtier, das sozusagen auf Attraktivität für junge Männer, soweit stimmt es dann wieder, umoperiert wurde, furchtbar darunter leidet, auch viele Schmerzen hat, mit ihrem Busen überhaupt nichts anfangen kann, obwohl sie weiß, dass das notwendig ist, um die anziehend zu wirken. Und die geht auf Jagd, aber natürlich, um Fleisch zu essen. Diese Männer werden nicht in einem schwarzen Moor versenkt, so schön mystisch, sondern die kommen sozusagen in Haltungsanlagen. Und es ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Fleischverzehr. Und es ist tatsächlich die Erinnerung daran, dass wir die Großen, die Unheimlichen, die mächtigeren Tiere bewundert haben und dass die nun in unserer Welt sich sozusagen als Menschen verkleiden müssen oder als attraktive junge Frauen verkleiden müssen, um weiter zu ihrem Fleischkonsum zu kommen. Das ist die Pointe des Romans. Das war offenbar im Film nicht umsetzbar. Deshalb ist das dann so wunderbar mystisch verbrämt worden, und dann gibt es diese wunderbaren Szenen mit der schönen Scarlett Johansson, und das ist eine vollkommen andere Geschichte. Daran könnte man auch die zwei Welten schon beschreiben. Man hat einen Roman, der eigentlich ein ziemlich drastisches Thema spannend darstellt, und dann einen Film, der damit nichts mehr zu tun hat. Es ist eine Form von Desinfizierung, die uns von diesen Themen frei hält und die eben auch jene Art von Reinheitsdenken, nicht, dass das Missverständnis entsteht, dass das nur Veganerinnen und Veganern passiert, sondern das passiert uns natürlich allen. Warum kriegen wir die Sachen eben so säuberlich vakuumisiert im Plastik, von dem wir wissen, dass es eigentlich katastrophal ist, eingepackt? Weil es auch eine große Fiktion von Reinheit, Sauberkeit, nicht schmutzig und vor allem auch gar nicht mit Blut und Tod und Grausamkeit assoziiertes Essen.
Ja, aber können wir überhaupt überleben, ohne zu töten? Also ich meine, das ist ja wirklich eine Suggestion, also ein Mythos, das stimmt nicht. Wir haben immer Schuld, wenn wir essen.
Wir haben immer Schuld, aber diese Schuld lässt sich erstens sozusagen entgelten, wenn man das Bewusstsein hat, selber in diesem Kreislauf drin zu sein, selber auch sterblich zu sein.
Also da werden wir gegessen, ja, von den Würmern. Ohne diesen Kreislauf gäbe es keinen Mutterboden und so weiter.
Ganz genau.
einjährige Pflanzen haben, die mit fossilen Energien gedüngt werden, dann wird es irgendwann diesen Kreislauf nicht mehr geben.
Eben. Es gab jetzt eine Diskussion, ich glaube, das war in Österreich, habe ich vorgestern gelesen darüber, weil eine Gemeinde hat tatsächlich nicht genutzte Gräber zum Anbau von Gemüse freigegeben. Okay. Und das wurde dann zunächst als Pietätlosigkeit wahrgenommen und auf der anderen Seite kann man sagen, das ist doch wunderbar. Also da liegt zwar noch irgendwas, aber vielleicht auch nicht mehr. Und wenn da jetzt Karotten und Salat wachsen, wunderbar. Da gab es eine lustige Karikatur dann dazu, wo eine Frau sozusagen das Grab ihres Mannes aberntet und leise zum Grabstein flüstert, danke Herbert.
Aber dahinter steckt ja auch eine Reinlichkeitsvorstellung, also diese Vorstellung vom Leichengift. Gab es ja lange.
Die gab es lange.
Genau. Die das verhindert, dass man das vermischt.
Ja, genau.
Und das hat ja auch mit Kannibalismus und all diesen Sachen zu tun. Und einfach das nicht mehr zu denken, hilft ja nichts.
Das sind in der Tat Ängste und alte Geschichten, die jetzt natürlich auch durch die Pandemie wieder neue Nahrung bekommen haben, wo halt viel von Zoonosen die Rede ist und wir mussten ja jetzt auch ganz viel Hygiene wieder praktizieren. Klar gehört die Hygiene auch sogar zum Prozess der Aufklärung da mit dazu und spielt da eine Rolle und natürlich gehören auch die Bestattungsvorschriften da mit dazu und so weiter und so fort. Das spielt da ganz sicher eine große Rolle. Auf der anderen Seite hat diese Idee von Hygiene und Reinheit natürlich auch zu einer Art von übertriebenem Sicherheitsdenken, Schutzdenken, das dann an den absurdesten Stellen wieder hervorbricht und sich Geltung verschafft, geführt, mit dem wir eigentlich nicht überlebensfähig sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Übertreibung dieser Hygiene- und Reinheitsideale führt natürlich dazu, dass man so ungefähr gar nicht mehr die Wohnung verlassen kann. Donatella di Cesare, eine wunderbare italienische Philosophin, die mal Assistentin von Hans-Georg Gadamer war, die schreibt inzwischen, dass wir in immunitären Demokratien leben. Und das bezieht sich nicht auf die Corona-Pandemie, sondern das bezieht sich eben auch und vor allem auf diese übertriebenen Ängste, zum Beispiel vor Migrationsströmen und Prozessen. Es ist schon Wahnwitz, wie viele Menschen an den Außengrenzen der EU in den letzten 10 Jahren gestorben sind, im Mittelmeer ertrunken und so weiter, ohne dass das noch besondere Aufregung und Wahrnehmung hervorruft. Das Draußenhalten, das nicht damit in Berührung kommen, das ist das entscheidende Motiv. Und das hat ganz viel mit solchen Idealen von Reinheit. Ich meine, Viktor Orban spricht jetzt von Ungarn darf nicht gemischtrassig werden, wo man sich wirklich fragt, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Was für eine. Wir müssen uns, wir dürfen uns vermischen. Das ist etwas, was ganz wunderbar ist. Und das reicht tatsächlich vom Sex bis zum Essen. Und das sozusagen jetzt alles im Namen von solchen Reinheits- und Hygieneidealen zu verdrängen und nicht mehr zu wollen, hat gefährliche Seiten. Und zwar eben insbesondere auch überall dort, wo wir dann eben dieses, in manchen Supermärkten hören Gott sei Dank damit auf inzwischen, aber wir alle sehen noch die Laden mit den jede Gurke in Plastik eingeschweißt, wo man so das Gefühl hat, es ist eine Gurke, also was soll denn das jetzt? Ne? Also.
Jede Gurke in Plastik eingeschweißt, also alles irgendwie verpackt und so weiter. Also wenn man mit Leuten spricht, die auf dem Land groß geworden sind, ja, die haben alle ein wirklich anderes Verhältnis zu Tieren als die da nicht groß geworden sind. Genau. Für mich ist es wirklich auch ein Stadt-Land-Problem. Trotzdem sieht man auch auf dem Land immer weniger Tiere, haben wir ja vorhin gesagt. Also die Sichtbarkeit der Tiere meiner Ansicht nach wird heute wieder erzeugt, indem man das Tierleid zeigt.
Genau.
Nicht das Tier.
Genau.
Also das, da kommt was wieder quasi zurück an Sichtbarkeit, was aber mit dem eigentlichen Tier von vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, wenig zu tun hat.
Es ist
noch,
genau.
Oder,
ganz genau.
Ich meine, deine Mutter war entsetzt, als du als Kind, als Matthias als Kind bei der Schlachtung dabei war und fand das aber super, ne, mit der Blutwurst, die gemacht worden ist, und sie konnte das, du das weg, ekelhaft und so. Also da hat sich massiv was geändert, ne? Heute auch irgendwie wenn ein Huhn mit so entsprechendem Federkleid da irgendwie durch den Garten marschiert und alle so, oh, wie süß, ein Hühnchen. Und irgendwie eine Frau, die ich kenne, sagt, es ist ein Huhn. Also was? Es ist ein Huhn, ja. Also
genau.
Irre.
Nee, das ist eben genau das, was... Und man muss daran erinnern, das ist noch nicht so lang her.
Ja.
Es ist noch nicht so lang her, dass es... Ich selber habe das auch noch als Kind erlebt.
Ne?
Massentierhaltung ist... also ist erst langsam in dem Ausmaß ausgebreitet worden, hat die kleineren Landwirtschaften ja erfolgreich verdrängt und kaputt gemacht. Ich selber habe noch diese Bauernhöfe gekannt. Ich habe auch noch, genauso wie Matthias Pusch, an einer solchen Schlachtung mal teilgenommen als Kind und war natürlich fasziniert. Und heute sehen die Würste zwar so aus, dass man das nicht mehr mit diesen Dingen in Verbindung bringt und nachher auch noch erfährt, dass die mit Separatoren Fleisch oder was auch immer vollgestopft sind. Also es ist, man muss auch dazu sagen, wenn das teurer wird, das Fleisch, dann hat man auch einen besseren Grund, sich nicht mehr zu fürchten vor einer Vielzahl von Krankheiten, die eben just mit diesem Billigfleischkonsum in Zusammenhang stehen.
Ja, es ist bis heute für mich nicht also nachvollziehbar, warum, keine Ahnung, irgendwelches Fleisch 29 Cent kosten muss.
Eben.
Also, und da kann tausendmal gesagt werden, ja, für die Armen, also die sich nicht leisten.
Die werden
können,
dann nur umgebracht. Das ist von Herzinfarkt und Diabetes und Schlaganfällen, was weiß ich alles, dass das ungesund ist überhaupt. Kann, abgesehen davon, dass man jetzt weiß, dass es gelegentlich die antibiotikaresistenten Keime da schon drin gibt und so weiter. Also man muss die ganzen Fleischskandale, die übrigens ja schon die letzten Jahrzehnte immer wieder aufgetaucht sind, also das ist nicht etwas, was jetzt einmalig passiert ist, sondern was geradezu serienweise immer wieder passiert. Man kann ein BSE, ich weiß, wissen die meisten nicht mehr, was das überhaupt war, aber man kann all diese Dinge erinnern und sagen, da gibt es auch ein Kontinuum, das diesen enormen Aufschwung der Fleischindustrie immer schon begleitet hat.
Die Horst-Stern-Doku über den Reichertsweiler Hof muss so 1970 gewesen sein. Und das war das erste Mal, dass zu Weihnachten über die Massentierhaltung von Schweinen im Fernsehen berichtet wurde.
Genau.
Und es
ganz
gab
genau.
Mächtig Ärger. Und die waren entsetzt aus unterschiedlichen Gründen, die unterschiedlichen Gruppen, aber alle waren entsetzt. Und
genau.
Gebracht hat es 50 Jahre später nichts eigentlich.
Wenig. Ich glaube, jetzt ändert sich was. Aber also ich habe das natürlich nicht gesehen, aber ich erinnere mich, dass ich als Kind irgendwann mal auf dem Bauernhof war und entsetzt war, dass es da nicht so aussah, wie ich das aus meinen, sage ich mal, Kinderbüchern kannte.
Genau.
Dass so ein Schweinchen durch die Gegend
ganz
beugt,
genau.
Und irgendwie mit einem Häschen oder was, und das war der volle Horror. Das war wie ein gekacheltes, riesiges Badezimmer, wo ich überhaupt, wie gesagt, überhaupt nicht rein durfte. Und das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, ich bin ja auch nicht mehr 25. Also. So.
Fast.
Und, also irgendwie, das heißt, irgendwie, ich glaube wirklich, dass das ohne diese Massentierhaltung, wir dieses merkwürdige Mensch-Tier-Verhältnis nicht so in diesem Ausmaß hätten. Also man sieht es auch, wenn man sich ein bisschen weiter weg bewegt aus dieser First World raus, da ist es eben ja schon auch noch bis heute anders. Also die haben, kannst ja überall Wurst und irgendwie abgepacktes Fleisch kaufen, aber trotzdem ist natürlich das Leben mit Tieren in, sage ich mal, ruraleren Maßstäben als jetzt in Europa oder westlichen Welt natürlich immer noch ganz anders.
Ja, vollkommen richtig. Das muss man auch in Erinnerung rufen. Wie gesagt, der Pro-Kopf-Verbrauch liegt da bei 26 Kilo. Also das
26?
Ist, ja,
wir
26
haben gesagt, Kilo. 50 bis 60?
Bei uns ist es 50 bis 60 und wahrscheinlich noch höher, aber jedenfalls 50 bis 60. Und im sogenannten globalen Süden liegt es bei 26. Das ist schon deutlich weniger. Und genau. Und von daher gesehen kann man hoffen, dass sich hier im Moment was ändert. Wir haben, es gibt schon ein wachsendes Bewusstsein für die Probleme, die damit verbunden sind. Es gibt diesen Generationenshift. Es gibt jetzt im Übrigen in wenigen Wochen in der Schweiz die Abstimmung über die Initiative Raus aus der Massentierhaltung. Mal sehen, was rauskommt. Ich bin sehr neugierig. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Schweiz mal wieder Vorreiterin wird für eine vernünftige Entwicklung.
Und es wäre interessant, was sich dann ändert.
Ja,
genau,
ganz genau. Ganz genau. Also was, das muss genau, ja dann umgesetzt werden.
Das ist doch klar. Wenn sich überhaupt was ändert, dann ja nur durch politisch entsprechende Vorgaben.
Solange so
das günstig wird, dass man Massentiere, also dass man Tiere in Massen hält, wird es natürlich auch sich
gerne nicht ändern. Das ist einfach ganz genau.
Mit dem normalen kapitalistischen System, wenn du den genau. Geldanreiz nicht hast, dann kannst du das aus Aufopferung,
genau.
Ja, Aufopferung noch machen, aber eigentlich ist es sehr hoch.
Ganz genau. Ganz genau. Also es sind politische Maßnahmen notwendig und die müssen gesetzt werden. Deshalb mochte ich auch, das ist ein Büchlein, das jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren in deutscher Übersetzung bei Beck erschienen ist, Manifest Animalist von einer französischen Autorin und Tierphilosophin, die aber eben, und das hat mich an dem Büchlein auch sehr fasziniert und begeistert, nicht primär jetzt mit dem moralischen Zeigefinger argumentiert, sondern einfach mit der, auf Basis der Voraussetzungen, die von der Tierethik bis eben zur Frage von Klimaschutz und Klimawandel, Energiewende und so weiter reicht. Und dann sich aber überlegt, welche politischen Maßnahmen können wir setzen? Was können wir tun? Und ich habe manches auch dann erst erfahren, also zum Beispiel die Hetzjagd, ausgerechnet in England inzwischen verboten ist. Also natürlich gibt es Fortschritte. Die Schweiz hat im Übrigen auch den Kastenstand bei Schweinen schon vor mehr als 10 Jahren verboten. Man muss nicht wie in Deutschland bis 2038 warten. Also es gibt einfach verschiedene Strategien und Corinne Pilo-Schung nennt dann ungefähr 5, 6 Maßnahmenbündel und sagt, da kann man drauf aufbauen und das kann man versuchen und da wird man eben vielleicht auch erfolgreich sein und das selbst in so einem Gastronomieland wie Frankreich.
Ich denke, genauso wie es auch befördert wurde, dass es zur Massentierhaltung kam, kann man den Weg auch umdrehen, wenn das befördert wird,
ganz genau.
Dass es wieder sich davon wegentwickelt. Also
genau.
Auch die Tierhalter, sage ich mal, quälen ihre Tiere ja nicht aus Spaß, sondern das hat ja auch wirtschaftliche Gründe.
Das hat wirtschaftliche Gründe und die wirtschaftlichen Gründe sind immer, was habe ich auch immer gesagt habe, Tierwohl und Menschenwohl liegen nie so weit auseinander. Wir haben auch zum Beispiel bei den Fleischskandalen in Deutschland im Umkreis der Pandemie gesehen, vielleicht auch zum ersten Mal gesehen, unter welchen Bedingungen da die osteuropäischen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter leben und arbeiten. Die haben auch fast Kastenstand bei den Unterkünften, wenn man die sieht. Und man kriegt einen ziemlichen Schreck, wenn man das Gefühl hat, das ist ein System, in dem auch Menschen natürlich ausgebeutet werden bis zum Letzten. Das ist grausig. Und diesen Zusammenhang sich klar zu machen, darauf kommt es mir vor allem immer wieder an.
Das ist der große Zusammenhang. Eine Sache wollte ich dich noch fragen. Also, dass tatsächlich nur 1% Bioschwein in Deutschland sozusagen auf den Markt kommt, also von der entsprechenden Menge.
Also, die Statistik betrifft die gesamte EU. Also, das betrifft, das ist eine sehr leicht auffindbare Statistik eben auf der Homepage des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Und da geht es um die internationale Fleischindustrie. Und da gibt es diese Statistik, dass im Moment in der EU 1% der Schweine abgeht. Vielleicht sind es in Deutschland ein bisschen mehr und in anderen Ländern ein bisschen weniger.
Wir haben es bestimmt, ich weiß nicht, 5-mal, 6-mal, 7-mal recherchiert oder geguckt nach Quellen und so weiter. Es bleibt bei diesem 1% bei den Schweinen.
Verrückt.
Das ist unglaublich.
Es ist unglaublich und zutiefst erschreckend.
Ja. Ich denke manchmal, gut, das ist die Mitteblase, ja, in der wir gerade hier so leben. Also du nicht bei Charlottenburg, aber naja, aber halt die ja, keine Ahnung, 1%?
1%, ja.
Für mich ist es, also ich hätte es wirklich mit deutlich mehr angesetzt. Also
ja.
Das heißt, 99% sind nicht so.
Ja,
ja? Und,
ganz genau.
Also die werden ja auch gekauft und gegessen und so weiter. Also daran sieht man, da gibt es vielleicht Ansätze, aber der Schritt ist dann noch, glaube ich, ganz schön groß. Und
genau.
Wie gesagt, ohne die Weichenstellung, die politische Weichenstellung
wird das nicht klappen. Und das ist notwendig. Und es gibt ein wunderbares Beispiel, das ich in letzter Zeit immer wieder gern zitiere, ist die Tabakindustrie. Ich rauche ja selbst, also und das gleiche immer noch. Aber natürlich weniger. Ich achte darauf, dass ich Zigaretten ohne Zusatzstoffe möglichst mit einem sauber dekompostierbaren Filter rauche. Ich zahle selbstverständlich für eine Packung Zigaretten dann mindestens 7 Euro, manchmal auch mehr. Ich gucke mich nach den Alternativen um, elektronische Zigaretten oder jetzt gibt es diese IQOS, wo der Tabak nur noch mit 300 Grad irgendwie erhitzt und nicht mehr verbrannt wird. Das ist die Entwicklung. Wir brauchen es uns nur angucken. Ich plädiere nicht unbedingt dafür, dass wir gleich auch die grausigen Bilder von der Tierhaltung auf jede Packung drucken müssen, aber es war beim Zigarettenrauchen schon erfolgreich. Was haben sich den Menschen für Alternativen jetzt gestellt? Die Alternative ist gar nicht mehr rauchen. Das wäre die Parallele zum vegan oder vegetarisch Leben. Ne? Die andere Alternative ist, okay, ich versuche gesündere Zigaretten zu rauchen, wohl wissend, dass es die nicht, eigentlich nicht gibt, aber doch ein bisschen wenigstens. Okay, und dafür zahle ich mehr Geld. Und zwar erheblich mehr Geld. Das könnte beim Fleisch auch so passieren. Und die dritte Alternative ist, ich weiche oder versuche auf andere Möglichkeiten auszuweichen, mir die anzugucken, wie die funktionieren. Und das wird man, also ich meine, man kann jetzt vielleicht das Laborfeuer schlecht mit den Argos-Zigaretten von Philip Morris vergleichen, aber es ist eine ähnliche Entwicklung. Ne? Und es hat funktioniert. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo bestimmte Staaten, Australien, Neuseeland zum Beispiel, demnächst versuchen werden, das gesamtgesellschaftlich umzusetzen. Also da ist dann aus mit Rauchen. Da gibt es dann im ganzen Land noch 3 Läden, wo man überhaupt Zigaretten kriegt. Und da muss man aber erst sozusagen seinen Alter nachweisen und was weiß ich alles. Da muss
man nach Europa fahren und kann da immer noch rauchen. Da haben wir gerade neulich drüber gesprochen. Es gab in Deutschland diese Sendung Frühschoppen mit Werner Höfer am Sonntag um 12.
Ja.
Und das erinnere ich dunkel. Da war wirklich im Prinzip im Fernsehen eine illustre Runde von, weiß nicht, 4 oder 5 Leuten, ne, die haben am Tisch gesessen und haben irgendwie über ein politisches Thema gesprochen. Ich glaube, es gibt sogar immer noch, aber das ist jetzt irgendwie ganz anders, weil ich gespielt habe natürlich. Und der Raum war voll gequalmt, weil alle geraucht haben. Und es gab Geschlechter entsprechend der Zeit Damen, die Wein verteilt haben, also heißt ja Frühschoppen. Ja, und das hieß auch nicht am Wein nippen, sondern den Wein trinken. Und ich weiß nicht, die hatten dann zum Schluss da irgendwie, glaube ich, so 7, 8 Weinflaschen zu stehen, leer, alles verraucht und irgendwie wurde über irgendwas Tolles gesprochen. Ich meine, das ist undenkbar.
Das ist undenkbar.
Das ist undenkbar.
Ich habe tatsächlich auch mal, das war der blaue Bock, den ich mal gesehen habe, da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Das habe ich nur mal geguckt, weil das als extra auf einer Hitchcock-DVD drauf war. Da war Hitchcock nämlich einmal im blauen Bock. Ganz abgesehen davon, dass mir aufgefallen ist, dass in dieser Runde offenbar kaum jemand Englisch konnte und Hitchcock hat schrecklich auf Deutsch gerade brecht. Es gab aber keine Dolmetsch-Situation, sondern man hat ihn halt gerade brechen lassen. Man hat ihm auch nicht übersetzt, was man selber sagt. Die Mädels sind rumgelaufen und haben die Bier und Wein verteilt, wurden sozusagen gerade noch, dass sie nicht direkt begrapscht wurden und alle haben geraucht wie die Wahnsinnigen.
Und war eine schöne Zeit, die da war.
Genau. Das darf nicht wahr sein. Ja. Und wenn man daran denkt, dass, also ich bin jetzt 70, aber ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, in denen man im Flugzeug auch einen Platz buchen konnte, in dem man halt im Zugabteil, Raucherabteil sitzen konnte und rauchen durfte. Das ist alles vorbei. Und dann kann man sagen, okay, das gibt auch Hoffnung. Das ist nämlich relativ schnell gegangen, eigentlich. Ne? Also diese Umstellung, und die Industrie hat jetzt Zeit genug gehabt, Alternativen zu finden, anzubieten und zu entwickeln. Und wer es halt unbedingt will, na gut, der zahlt halt danach der Auto fürs Backen. Ne?
Meinst du, es wird mit Fleisch genauso? Dass wir so Spezialrestaurants haben, wo man dann extra dann dahin geht, um ein bisschen Fleisch.
Um ordentliches Biofleisch zu kriegen, wahrscheinlich schon. Ja. Also das wird vielleicht nicht so viel kosten wie die Zigaretten jetzt, aber halt deutlich mehr. Und auch heute ist es schon so, dass Freunde, im Übrigen nicht unbedingt sind keine Reichen, nicht mal gehobene Mittelschicht, sondern die bestellen sich halt das dann jetzt auch in der Pandemiezeit über so spezielle Biohöfe, die das anbieten und liefern. Und das kommt auch dann nicht in der Plastikverpackung einzelner Stücke, sondern kriegt man halt schon noch Teile, die man dann zum Teil tiefkühlt und zum Teil auch noch selber weiter fertigen muss, um sie zu essen und zu kochen. Natürlich kostet das mehr, aber die Richtung kommt mir vernünftig vor. Und nur dieses Paket von Maßnahmen, also Regulierung und Verbot von Tierhaltung, Entwicklung von Alternativen und natürlich auch die Strategie des Verzichts. Auch das gibt es natürlich in der Tabakindustrie. Die Leute sagen, na gut, dann auch eben nicht mehr. Und dann hört man auf und es fährt auch nicht so ungesund.
Nee, es ist, glaube ich, auch nicht so ungesund.
Mindestens so hacken, ja.
Aber ja, also klar, die Veränderung, also die wird schon kommen, nicht nur wegen Klimawandel, sondern einfach auch wegen des Generationswandels.
Na klar,
also das ist sicherlich, dann die Alten sterben raus und dann ist es einfach so, also dann ist, glaube ich, hat der Stellenwert von Fleisch einfach, also wird einfach auch ein anderer sein. Zumindest stelle ich mir das so vor.
Ja, ich auch. Ich hoffe darauf, dass es so ein Stück weit sich so entwickeln wird und funktioniert. Und es gibt auch eben so Botschaften, das ist auch übrigens etwas, was die Corinne Bellojon sehr vernünftigerweise macht. Die nimmt ein anderes Beispiel, die argumentiert jetzt nicht wie mit der Tabakindustrie, sondern mit etwas noch heiklerem. Die sagt, gucken wir mal, wie das gelaufen ist ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Abolitionismus und der Abschaffung der Sklaverei. Was hat Lincoln nicht alles, bevor sie dann den schrecklichen Bürgerkrieg hatten, was hat er nicht alles den Sklavenhaltern angeboten? Da kriegt man schon auch, schüttelt man den Kopf, der gibt verlängerte Laufzeiten, aber dann aufhören oder Entschädigungssummen, wenn sie auf die Sklaverei verzichten sollen. Das hat zum Schluss nicht funktioniert, deshalb ist halt nicht so ein gutes Beispiel. Aber es gab viele Versuche, das zu tun. Und die Niederlande, das habe ich auch vor ein paar Wochen war das in den Nachrichten, haben jetzt, glaube ich, ein 24-Milliarden-Paket aufgelegt, wo sie von staatlicher Seite Massentierhaltungsanlagen dabei unterstützen wollen, das System aufzugeben und Alternativen zu entwickeln. Das heißt, die kriegen eine Förderung dafür, dass sie das nicht mehr machen oder andere Formen überlegen. All das kann man probieren. Also das ist, statt dass wir unendlich viel in das immer mehr, immer schneller investieren, mal tatsächlich auch in solche Umstellungsprozesse zu investieren. Natürlich ist das Laborfleisch im Moment irrsinnig teuer, aber warum kann man das nicht auch mehr fördern und unterstützen nach diesem Modell? Etwa das in Holland, das ja nun auch nicht gerade sozusagen irgendwie durch seine politische Fortschrittlichkeit so besonders auffällig geworden ist. Wenn das dort geht.
Schön gesagt.
Ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich wirklich diese ganze Maßnahmen, also eine Bündelung der Maßnahmen, ja. Okay. Also ich denke trotzdem, Veganer würde sagen, ja, aber es ist immer noch Fleisch, also Bio-Fleisch oder nicht.
Ja.
Also
ja.
Das muss nicht sein.
Klar, natürlich. Und das ist so, wie halt, um bei dem gefährlichen Beispiel zu bleiben, man sagen könnte, nicht rauchen ist immer noch besser als jede Alternative oder jede Bio-Zigarette.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank euch.